So, schauen wir mal, bin ich startklar? Ja, okay. Und die Brille läuft nicht an, wenn man die Maske runternimmt, dann kann ich euch sehen. Schön, euch zu sehen. Danke für die Einladung, danke auch. Kompliment an die Band. Also nee, ich meine, eine Band, das so eine Aufnahme hinbekommt, ja, also ich bin selber Musiker und dass man dann denkt, Mensch, das ist ja echt wie im Studio, fehlerfrei, angenehm, ihr nehmt uns mit, obwohl ihr nicht live dabei seid hier, also toll, Dankeschön, hat mir auch gut getan. Es geht ums Ganze. Ja, ja. Um welches Ganze geht's denn jetzt wirklich? Und danke auch für die Einleitung, danke auch nochmal für den Bezug zum Weltgebetstag und diese globale Sichtweise mal kurz angedeutet. Geht's in gewisser Weise geht's wirklich ums Ganze, um auch in diesem Sinne um den Globus, um diese Welt. Aber ich werde es gleich nochmal ein bisschen spezifizieren natürlich. Ich möchte erstmal einsteigen damit, ich habe hier ein Funkmikrofon. Ja, und das hier ist der Sender. Und da hinten ist irgendwo der Empfänger eingebaut, ne? Ihr Techniker, ihr wisst es, ja. So, und das Coole an diesen Teilen ist, die haben unterschiedliche Kanäle. Ich kann da einen Kanal einstellen, ja. Wichtig ist nur, wenn ich hier den Kanal verstelle, muss auch hinten derselbe Kanal eingestellt sein. Wenn die unterschiedliche Frequenzen oder Kanäle haben, dann hilft es auch nichts, wenn ich hier lauter spreche. Deswegen kommt dann trotzdem nichts aus den Lautsprechern, weil dann da hinten nichts empfangen werden kann. Das ist ja ganz wichtige Erkenntnis. Irgendwas klappert, ne? Ganz wichtige Erkenntnis, behaltet die mal. Wenn der Sender und der Empfänger auf unterschiedlichen Kanälen eingestellt sind, hilft es nichts, wenn der Sender noch lauter spricht und noch deutlicher spricht und noch länger predigt. Das kann ich übrigens lange predigen. Also, bei mir dauert die Einleitung manchmal so lang wie bei Pfarrern die Predigt. Also, ich bin noch nicht mal beim ersten Punkt angekommen. Okay. Also. Und jetzt sage ich mal so, meine Erfahrung ist, du predigst das Evangelium und du hast das Gefühl, das kommt gar nicht an. Es wird nicht gehört. Die Kirche verliert an Bedeutung in unserer Gesellschaft. Nehmt ihr ja auch wahr. Und wir haben so den Eindruck, das Evangelium juckt die Leute nicht mehr. Und woran liegt's? Natürlich an den Menschen. Und an einer gottlosen Gesellschaft und die wissen nicht mal mehr, dass sie gottlos sind, ja, die haben Gott vergessen und wissen es nicht, dass sie Gott vergessen haben und, was es da alles so für Theorien darüber gibt. Und natürlich, ich bin ein Mensch, dem das Evangelium, die gute Botschaft wichtig ist und deswegen predige ich ja auch, weil ich möchte, dass diese gute Botschaft bei den Menschen ankommt. Also ich bin in gewisser Weise auch ein Sender, ja. Aber ich habe so den Eindruck, die Empfänger, da kommt keine Resonanz, das kommt nicht an. Ich hoffe, dass es heute Morgen einigermaßen ankommt. Habt ihr schon eure Frequenz auf meine eingestellt? Ich weiß es noch nicht, ja? Oder habe ich meine vielleicht falsch eingestellt, nicht auf euch? Kann ja auch passieren, dass sie heute rausgeht und sagt, ich habe gar nichts verstanden. Oder ich weiß nicht, von was der gesprochen hat. Keine Ahnung, aber nicht von mir und nicht von meinem Leben. Das wäre natürlich schade und traurig. Also, mein Anliegen ist, dass die gute Nachricht bei den Menschen ankommt. Und die Erfahrung ist, dass das immer nur bei einem ganz gewissen kleinen Teil nur ankommt. Und dann habe ich eine Entdeckung gemacht und die hat was mit Weltgebetstag zu tun und mit Globus. Ich habe ein Buch gelesen von einem Missionstheologen, der quasi geforscht hat, wie kommt das Evangelium in den unterschiedlichen Kulturen dieser Welt an. Und da habe ich eine Entdeckung gemacht. Er spricht von drei Gesichtern des Evangeliums. Also ich sage es mal so, das Evangelium ist nicht nur eindimensional. Es hat drei Dimensionen. Es ist das meine ich jetzt, es geht ums ganze Evangelium und nicht um ein eindimensionales Evangelium. Und als ich dieses Buch gelesen hatte und mir da Kronleuchter aufgegangen sind, Da habe ich gedacht, okay, ich brauche immer wegen was Gegenständliches. Wer im Oktober da war, da hatte ich eine Rattenfalle dabei. Ja? Also ich versuche mir Dinge immer anschaulich zu machen. Und da bin ich auf den Würfel gekommen. Und das, der Würfel ist jetzt für mich der Heilswürfel. Der Würfel der guten Nachricht. Deswegen habt ihr alle einen Würfel. Und den dürft ihr auch jetzt in der Hand halten und immer wieder mal anschauen. Aber ich habe auch einen großen Würfel da, hier vorne. Und ich möchte euch heute Morgen mit diesem Würfel das ganze Evangelium näher bringen. In der Hoffnung, dass auch vielleicht der eine oder andere Lichtblick bei euch aufblitzt. Vielleicht ein Aha-Erlebnis da ist. Und die Konfirmanden, denen kann ich noch versprechen, wenn ihr gut aufpasst, ihr könnt dann mit dem Würfel, den ihr mit nach Hause nehmt, jedem Menschen das ganze Evangelium erklären. Am besten fangt ihr bei euren Eltern heute Nachmittag oder heute Mittag an und sagt, Mama, ich erkläre dir jetzt mal, um was es eigentlich geht bei der guten Nachricht. Okay, ich fange mal an. Ich fange mit der 6 an. Das ist die ungeliebte Note in der Schule. Ich habe die auch ab und zu mal zu Gesicht bekommen, auf meinen Proben, die ich zurückbekommen habe. 6 heißt auf gut Deutsch ungenügend. Das geht einfach gar nicht. Das kennen wir. 6 heißt ungenügend. Ich erinnere mich noch, Gymnasium, Latein, die ersten Schulaufgaben waren noch ganz gut, aber vor mir saß einer, der hatte in der ersten Schulaufgabe in Latein 56 Fehler. Was das für eine Note war, brauche ich euch nicht groß zu erklären. Klar, das war eine 6 gewesen. In der zweiten Schulaufgabe hat er sich sage und schreibe um 50% verbessert und hatte nur noch 27 Fehler. Es war leider trotzdem noch eine 6. Fand ich ungerecht. Ja, ich dachte, Mensch, der hat sich so angestrengt und so verbessert und trotzdem ist eine 6. Okay, übertragen auf den Glauben. Das heißt doch, wir kennen das Evangelium als, wir sind schuldig, wir sind ungenügend. Die 10 Gebote, wenn wir hernehmen als Spiegel für unser Leben, dann wissen wir, mindestens ist jeden Tag ein Gebot dabei, das wir nicht einhalten. Und Paulus sagt, wer ein Gebot bricht, bricht das ganze Gesetz. Das heißt, die Note, die Paulus uns ausstellt, ist immer die 6. Und das Evangelium, und das ist das, das setze ich voraus, das wisst ihr alle. Wenn ich in Neuendettelsau die Jugendlichen gefragt habe, was ist denn das Evangelium? Die Konfirmanden können es jetzt auch sagen. Dann würden die sagen, ja, wir sind Sünder, wir sind schuldig, aber Jesus ist für unsere Schuld gestorben und deshalb wird uns vergeben, ja, und wir sind erlöst. Nach dem Würfel ist das, sag mal so, diese Einserlogik, ja. Wir sind ungenügend, unsere Schuld wird durch den einen Jesus am Kreuz getragen, gesühnt, ja. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Also, das ist das Evangelium für uns Menschen. Ich glaube, das hat jeder von euch nicht nur einmal gehört. So, und das ist so das Evangelium, das ich auch so kenne und wo ich denke, das wird überall so gepredigt auch. Manche Predigen kenne ich dann. 90% der Predigt geht es nämlich dann darum, weil damit die Menschen überhaupt das Evangelium hören, müssen sie ja erstmal erkennen, dass sie Sünder sind und ungenügend sind und du bist durch die Bank nur schlecht und böse. Ja? Und wenn du dann so klein mit Hut gemacht bist, kommt das Evangelium. Aber weißt du was? Du bist zwar zum Vergessen und so weiter, aber Gott liebt dich trotzdem und hat seinen Sohn für dich gegeben. Ich bitte entschuldigt, wenn das jetzt ein bisschen so überspitzt, ironisch kommt. Ja. Und von daher ist dir vergeben. Jetzt sage ich mal so, das ist die eine Dimension des Evangeliums. Und manchmal habe ich den Eindruck, wir kennen nur diese eine Version Und dieser Missionstheologe hat festgestellt, es gibt unterschiedliche Kulturen. Es ist tatsächlich so, wir hier in Europa, in unserer Geschichte, wir leben aus einer Geschichte heraus, römisches Reich, Rechtsstaatlichkeit. Wir kennen, was Schuld ist, was Gericht ist, was Strafe ist. Das ist das, unsere Kultur, so sind wir groß geworden. Denken wir an das Mittelalter. Ja, das Gottesbild, das da gepredigt wurde und vermittelt wurde, ist eben der strafende Gott. Und dass du Buße tun musst, ja, dass du dich bessern musst, dass du von deinem Sex herunterkommst, ja. Und Luther hat dann das erkannt und gesagt, hey, ohne Werke, ohne dein Verdienst, der Jesus, dieser eine, der macht dich gerecht. Und trotzdem hat es aber nicht unsere Kultur so verändert, sondern wir sind weiter in dieser Logik drin. Wir sind Sünder, haben die Strafe verdient, aber dieser Jesus hat die Strafe auf sich genommen, wir sind erlöst. Und das ist richtig so. Solange wir in dieser Denke sind, solange unser Kanal auf dieser Frequenz eingestellt ist. Ich habe auch PowerPoint mitgebracht, die erste Folie hast du schon, gell? Kann ich weiterklicken? Schauen wir mal. Ja, also mit der Bibelversen ausgedrückt. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Ja, und hat uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Er rechnet uns unsere Sünden nicht zu. Der Sechser wird durchgestrichen. Wunderbar, weil Jesus für uns gestorben ist. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn aufgehoben und ans Kreuz geheftet. Die Schulaufgabe deines Lebens, wo ein Sechser drunter steht, ja, die nimmt Gott und sagt, hey, Junge, ich leg dich nicht darauf fest, das hänge ich jetzt ans Kreuz hin, für mich ist es erledigt. Ja, du darfst nach Hause kommen, brauchst dich nicht schämen. Ja, brauchst auch keine Strafe zu fürchten, kein Hausarrest, musst nicht nachsetzen, keine Nachhilfe nehmen, es ist okay, erledigt. Das ist Evangelium. Wunderbar. Aber jetzt merke ich, darfst du mir ruhig aufheben, deinen Würfel. So, und jetzt stelle ich fest, dass diese Botschaft aber bei Menschen nicht immer landet. Ich erinnere mich, vor 20 Jahren, als ich nach Neuendettelsau kam, haben wir dann einen Hauskreis begonnen, auch mit jungen Leuten. Und da sagte eine junge Frau, wegen mir hätte Jesus nicht sterben müssen. So schlecht bin ich doch gar nicht. Ich fand es damals skandalös. Da dachte ich, wie kann ein glaubender Mensch sowas sagen, wegen mir hätte Jesus nicht sterben müssen. Ich fand es unmöglich und dachte, na, mit dieser jungen Frau muss ich mal wegen mehr Klartext reden. Ja? Ich denke heute anders drüber. Denn das Evangelium ist nicht eindimensional. Es gibt noch zwei weitere Dimensionen. Ich nehme euch mal mit erstmal in die nächste Dimension. Ich nehme den Fünfer. Dieser Missionstheologe hat gesagt, es gibt nicht nur diese Schuld-Strafe-Kultur. Es gibt auch die Angstkultur. Das ist mehr so in den afrikanischen Ländern, ja, wo es um Geisterglaube geht, ja, wo es um Voodoo-Zauber und so weiter, Ahnenkult, wo die ganze Natur ja beseelt ist. Da geht es mehr darum, Angst und um was von bin ich von guten oder von bösen Mächten umgeben. Ich nehme den Fünfer, den Mittelpunkt hier einfach mal als Symbol für uns. Und die Frage ist, von was bin ich umgeben? Ja? Von bösen Mächten oder von guten Mächten? Und das ist aber jetzt nicht auf Afrika beschränkt. Ich denke, auch bei uns gibt es Menschen, vielleicht sitzen sie auch hier, die sind weniger mit ihren Fehlern befasst und das Gefühl, ich bin ein Sünder und ein schlechter Mensch, die sind mehr von Ängsten bestimmt. Angst vor Corona, Angst vor Krankheit, das geht ja überall um und es ist auch völlig verständlich. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Also versteht das nicht falsch. Angst ist eine Grundbefindlichkeit auch. Ja, manchmal auch gut, wenn man Angst hat. Schützt einen auch, wie auch jetzt. Ja, dass wir so da sitzen. Aber Angst ist eben auch etwas, was mich einengt, da kommt ja der Name her. Und auch eine Frage, wenn wir jetzt nur so Krankheit, also Dinge, die man unter dem Mikroskop untersuchen kann, sondern wenn es auch darum geht, was ist denn so das Böse in dieser Welt? Bis hin zu Horoskop und Aberglaube und auch wenn die Katze von links über die Straße geht, kann es schlecht sein, sofern sie schwarz ist und du eine Maus bist. Ja, also es gibt so abergläubische Dinge, was für ein Glücksbringer für mein Leben, ja, wie kann ich sozusagen mein Leben beeinflussen oder die Mächte und Geister, die hier irgendwie Schicksal bestimmen, wie kann ich die so beeinflussen, dass sie positiv auf mein Leben wirken? Also so diese Angstkultur oder eben Menschen im individuellen Bereich, die so eher von Angst und von dem Hilfe. Wer schützt mich? Diese Frage. Angst und Schutz. Und da heißt es Evangelium. Wir haben hier die 5. Gegenüber liegt die 2. Das Evangelium in der Bibel spricht davon, dass es tatsächlich sowas gibt wie ein Widerstreit zwischen dem Bösen und dem Guten. Zwischen dem Teufel und Gott. Und das Evangelium in der Bibel heißt, Jesus ist der Stärkere. Und dafür gibt es viele Geschichten im Neuen Testament. Denkt an Dämonenaustreibung, ja? Wo immer wieder demonstriert wird, Jesus ist der Stärkere. Oder die Versuchung in der Wüste, ja, wo der Teufel kommt und Jesus versucht. Als Sieger geht Jesus hervor. Und selbst noch, als der Teufel denkt, jetzt hat er gewonnen am Kreuz, den Sohn Gottes hinrichten lassen, jetzt ist er tot und schweigt für immer, ist Jesus der Stärkere und Gott weckt ihn auf. Das Leben siegt über den Tod. Und dann gibt's ganz viele Bibelverse. Hölle, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Teufel, was willst du hier? Jesus ist kommen, ja? Der große Erlöser, der mächtige Sieger. Das ist das Evangelium für Menschen, die in dieser Angstkultur sind oder eher so eine ängstliche Natur sind und die sich fragen, wo finde ich Schutz für mein Leben? Wo bin ich geborgen? Du bist ein starker Turm, heißt es dann im Psalm oder auch in einem Lied, ja? Du bist mein Zufluchtsort. Also das Evangelium heißt hier, dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Ihr braucht keine Angst haben vor bösen Mächten. Bonhoeffer konnte im Gefängnis dichten, wir sind von guten Mächten wunderbar geborgen. Und erwarten getrost, was kommen mag, als einer, der den Galgen vor sich hatte. Als einer, der in einer Zeit lebte, wo sowas überhaupt nicht mehr möglich war. Der um sein Leben fürchten musste und das Leben seiner Lieben. Aber er wusste, Jesus ist der Stärkere. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Versteht ihr, wir sind geborgen in Gott. Und Jesus spricht das letzte Wort über unserem Leben. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Im Himmel und auf Erden. Egal was passiert, er hat diese Welt und mein Leben in der Hand und es entgleitet ihm nichts. Das ist Evangelium. Das hat so eine Zweierlogik. Teufel und Jesus, ja? Gut und böse. Aber Jesus ist der Stärkere. Paulus sagt, der in euch ist, ist größer als der in der Welt ist. Ich sage immer, hey, weißt du, du bist innen größer als außen. Ja? Weil Jesus in dir ist. Der in euch ist, ist größer, ist stärker als der in der Welt ist, als alles Böse, was uns auch begegnet. Und eine dritte Dimension gibt es. Und da nehme ich jetzt die 4. 6, 5, 4. Die 4, so mal als, ja, wie ein Kreis zu verstehen oder ein Quadrat, also ein abgesteckter Raum. Und da komme ich eigentlich jetzt, glaube ich, näher in unsere Zeit und in unsere Gesellschaft. Dieser Missionstheologe hat gesagt, es gibt Schamkulturen. Scham ist jetzt so kein geläufiges Wort so für uns. Ich versuche es mal zu übersetzen. Es gibt Kulturen, da geht es um Ausgrenzung oder Dazugehören. Es ist mehr im asiatischen Bereich. Das heißt, wenn du dich konform verhältst, gehörst du dazu. Wenn nicht, wirst du ausgegrenzt. Du bleibst draußen. Im Schuldeutsch heißt es heute Mobbing. Ja? Wenn du die richtigen Klamotten trägst, wenn du dich richtig verhältst, dann gehörst du dazu zur Clique. Aber wenn du irgendwie komisch bist, andere Hautfarbe, anderen Sozialstatus, falschen Schuhe, komische Brille, was auch immer, Warze auf der Nase, ganz egal, dann wirst du ausgegrenzt. In China, also ob ihr es schon mal mitbekommen habt, neulich lief da so ein Krimi mal, so Social Scoring nennt sich das. Ja, in China läuft das ja schon. Dank der digitalen Welt wird ja alles von uns registriert und überwacht und ausgewertet. Auch bei uns. Ne? Also du guckst einmal im Internet nach, keine Ahnung was, Vorhänge. Ja, das nächste Mal, wenn du wieder ins Internet gehst, dann kriegst du schon die ganzen Gardinengeschäfte geliefert. Ja. In China ist es eben so, die wird genau registriert. Hast du irgendwo mal falsch geparkt? Hast du einen Strafzettel gekriegt? Ah, der verhält sich aber nicht gerade gesellschaftsfähig. Nimmt anderen da was weg oder so? Ja, das geht so weit, dass du ein Punktekonto hast und wenn du unter eine bestimmte Grenze kommst, dann darfst du zum Beispiel keine Flüge mehr buchen. Kannst nur noch mit der Eisenbahn fahren. Bist du ausgeschlossen. Und wenn es noch weiter runter geht, dann am Ende kannst du nur noch zu Fuß laufen. Dein Radius wird immer kleiner. Öffentliche Verkehrsmittel gehen nicht mehr. Oder, kennen wir ja vielleicht aus der DDR-Zeit noch, weiß nicht, ob jemand hier dort aufgewachsen ist, da war es halt anders. Wenn du da eben nicht bei der Armee warst, ja, sondern wenn du nicht die Jugendweihe gemacht hast, sondern in der christlichen Gemeinde warst, konntest du zum Beispiel kein Abitur machen. Und wenn du das Abitur hattest, konntest du nicht studieren. Ja, das war auch so. Ausgrenzung. Wer nicht konform ist, wird ausgegrenzt. Ich habe den Eindruck, dass unsere Gesellschaft heute sich mehr von dieser Schuld-Strafe-Kultur hin entwickelt zu dieser konform angenommen oder ausgegrenzt sein Kultur. Also jetzt sage ich mal, ihr wisst, ich kann lang predigen. Also ich sage mal, meine persönliche Wahrnehmung, was in den letzten Monaten in Amerika mit Trump und der Wahl lief. Da konnte doch Trump machen, was er wollte. Es gab dann nicht mehr Schuldstrafe und was ist noch rechtskonform oder nicht, sondern nur, wer gehört zu mir? Dann sind auch Rechtsradikale Good Guys. Ja? Und ihr seid meine Gefolgsleute, ihr gehört dazu. Und sein Fanclub stürmt das Kapitol, ja? Die haben gar kein Rechtsempfinden dann. Weil das nur das Dazugehören. Und das kennen wir aus unserer Geschichte, Nationalsozialismus und, und. Da spielt die Schuld gar keine Rolle. Die wird da nicht durch Gesetze definiert, sondern nur durch die, die da drin sind und dazugehören. Die sagen, was, wenn du das machst, was wir auch denken, ist es gut. Und ich sehe heute, wenn ich jetzt so in die Social Media gehe, Facebook, Instagram, ich erschrecke. Habt ihr schon mal gesehen, dass jemand peinliche Bilder oder hässliche Bilder von sich auf Instagram postet? Ich sehe immer nur hübsche junge Mädchen. Ich frage mich immer, was ist die Wirkung für Mädchen, die nicht die Figur haben, die nicht das Aussehen haben, die ihre Bilder nicht auf Instagram sehen und die nicht so und so viele tolle Likes bekommen. Versteht ihr, es geht darum, werde ich geliked, werde ich gemocht, gehöre ich dazu oder werde ich ausgegrenzt. Das ist diese Schamkultur. Und das Evangelium heißt, das ist jetzt die drei. Ich nehme die drei Punkte so. Da ist Gott, da bin ich Und dazwischen der Punkt, das ist Jesus. Der verbindet mich mit Gott. Dieser Jesus nimmt mich an, nimmt mich hinein in die Gemeinschaft mit Gott. Und jetzt, wenn ihr jetzt mal die Geschichten im Neuen Testament lest, was macht Jesus? Er geht hin zu den ausgegrenzten Zöllnern und Sündern und Prostituierten. Auch das Judentum zur Zeit Jesu war so eine Schamkultur, eine Kultur der Ausgrenzung. Die Heiden, die draußen bleiben müssen aus dem Tempel. Die Frauen, die nicht in den Innenhof durften vom Tempel, die außen bleiben mussten. Die Behinderten, die Kranken, die keinen Zutritt hatten zum Gottesdienst. Und wenn wir Sünder hören, dann denken wir immer moralisch schlechte. Nee, das waren ganze Berufsgruppen, die waren einfach kategorisch die Sünder. Ja? Zum Beispiel die Hirten. Weil die mit Schaffellen, mit Gerben, mit Urin von Schaf zu tun hatten, waren die von vornherein ausgeschlossen aus der Gottesgemeinschaft. Das konnten die besten Kerle sein. Und wisst ihr, wie die Weihnachtsgeschichte ist? Wer hört zuerst? Euch ist heute der Heiland geboren? Es waren die Hirten. Nicht die Priester im Tempel. Und dieser Jesus, der geht hin zu diesen ausgegrenzten Menschen und setzt sich mit denen an einen Tisch. Ich will mal nicht jetzt eine Behauptung, ich stelle eine Behauptung auf. Jesus saß mit Menschen am Tisch, da überlegen wir es uns dreimal, ob wir es machen würden. Und wenn, dann würden wir es nicht öffentlich machen. Hilfe, hoffentlich sieht mich jetzt keiner mit dem. Und wisst ihr, es gibt Menschen, wenn du dich mit denen an einen Tisch sitzt, das kostet Überwindung, weil die riechen komisch. Aber dieser Jesus, der setzt dich dorthin. Und diese Menschen, versteht ihr? Jemand hat mal so gesagt, Jesus hat mehr durch sein Leben erlöst als durch seinen Tod. Was es für den Zachäus bedeutet hat, dass dieser Jesus zu ihm kommt und sich hinsetzt. Der hat sein Leben verändert, aber nicht, weil Jesus ihm das gesagt hat, hey, du musst Buße tun, sondern weil er gemerkt hat, dieser Jesus, der nimmt mich an, der grenzt mich nicht aus. Gibt Bücher darüber, die Tischgemeinschaft Jesu mit den Sündern. Die sagen, indem Jesus sich mit den Sündern an einen Tisch setzt, nimmt er sie schon hinein in die Gemeinschaft mit Gott. Du gehörst dazu. Gott grenzt dich nicht aus, auch wenn das andere tun. Ich habe den Eindruck, dieses Evangelium, da gibt es eine ganze Menge Menschen auch unter uns in unserer Gesellschaft, die da durchaus ein Ohr dafür hätten. Aber wenn wir kommen und sagen, aber du bist ein Sünder, du bist ein schlechter Mensch, das landet bei denen nicht. Aber die Erfahrung, was muss ich alles tun, um dazu zu gehören, zu einer Gemeinschaft, die kennen viele. Auch die Erfahrung, ausgegrenzt zu sein, abgelehnt zu sein, nicht zu genügen dem, was die anderen von mir erwarten. Und das Evangelium, durch Jesus gehörst du dazu. Du gehörst dazu zur Familie Gottes. Paulus sagt es, ihr seid nicht Gäste oder Fremdlinge, keine Asylanten, keine Migranten. Ihr seid Gottes Hausgenossen. Ihr gehört zu seiner Familie. Mitbürger des Heiligen im Römischen Reich. Bürger zu sein war mit das Höchste, ja. Oder ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater, du gehörst dazu. Das ist das Evangelium. Das ist das ganze Evangelium. Ich weiß nicht, was dein Zugang zum Evangelium ist. Vielleicht kommst du eben aus dieser, ja, ich weiß um meine Schuld und ich bin dankbar, dass Jesus für mich gestorben ist und dass ich keine Strafe erwarte und dass Gott mir vergibt. Aber vielleicht merkst du schon lange, dass das irgendwie zwar irgendwie im Kopf ist, aber dein Herz gar nicht wirklich berührt. Vielleicht ist es mehr die Frage nach, was gibt mir Halt, Geborgenheit und Sicherheit? Und das Wissen, egal was mir im Leben passiert, Gott hält mich in seiner Hand. Oder vielleicht ist es eher dieser Zugang, dass Jesus der ist, der uns mit Gott verbindet und uns in die Familie nimmt und Gottes Liebe bedingungslos mir gilt. Und mir ist es wichtig, dass ihr das jedem Menschen, dass ihr es für euch so habt, wenn ihr den Würfel seht, das nächste Mal beim Würfelspielen oder ihr habt den Würfel in der Hosentasche, ihr wisst, okay, das ist das ganze Evangelium, das gilt mir. Aber dass ihr auch merkt, wenn ihr jemand anders vom Glauben erzählt, mal guckt, was ist denn der Punkt, wo er eher zugänglich ist, ja, und empfänglich ist fürs Evangelium. Und dann muss ich mal so sagen, das Geniale beim Würfel, also das war jetzt so der erste Punkt der Predigt. Jetzt komme ich zum zweiten Teil. Der ist nicht ganz so lang, glaube ich. Also, das Geniale beim Würfel ist ja, wenn du die gegenüberliegenden Seiten zusammenzählst, ich schaue mir euch zwei an, ihr seid mir so sympathisch, aber was ist das Ergebnis? 6 und 7, ja, genau. Und 5 und 2 ist 7 und 4 und 3 ist 7. Ich sag's mal so. 6, ich mit Jesus. Das ist die Logik, ja? Durch Jesus bin ich versöhnt. Das ist die Einserlogik. Was macht mir Angst in dieser Welt? Was umgibt mich? Die Zweierlogik, Jesus und der Teufel. Jesus ist der Stärkere, bei ihm bin ich geborgen. Die Frage, bin ich angenommen oder ausgegrenzt, gehöre ich dazu oder werde ich abgelehnt? Von Jesus bin ich angenommen. So, das gibt 3 mal die 7. 7 ist in der Bibel eigentlich die Zahl der Vollkommenheit. An 7 Tagen hat Gott die Welt gemacht. Sendschreiben, Offenbarung, 7 Sendschreiben, 7 Engel, 7 Schalen. Ja, 7 fette Jahre, 7 magere Jahre, 7 ist im Judentum die heilige Zahl der Vollkommenheit. Und jetzt haben wir 3 mal 7, geht's denn noch heiliger? Und Zahl der Vollkommenheit, das heißt für mich, durch Jesus bin ich vollkommen gemacht. Mit Jesus bin ich ganz. Da geht's auch wieder ums Ganze. Er macht mich ganz, er macht mich gerecht. Er macht mich vollkommen. Und jetzt gibt's noch die 8. Also die 8 als Zahl, ne, ist eine unendliche Zahl. Er hat keinen Anfang, kein Ende. Also 7 geht eigentlich nicht mehr zu steigern, aber im Judentum ist tatsächlich die 8 nochmal eine besondere Zahl. Vor allem für die ersten Christen ist die Zahl 8 ganz besonders. Warum? Jesus ist auferstanden am ersten Tag der Woche. Das ist unser Sonntag. Ja, im Judentum beginnt die Woche mit dem Sonntag. Am ersten Tag der Woche ist er auferstanden. Die Christen sagen nicht am ersten Tag, sondern sie sprechen davon am 8. Tag. Warum? Eigentlich hat die Woche nur 7 Tage und dann fängt es ja wieder bei 1 an. Aber wir sagen es auch in 8 Tagen. Oder? Sagt ihr das manchmal? Am 8. Tag, warum? An 7 Tagen hat Gott die Welt geschaffen. Als Jesus auferstand, hat eine neue Wirklichkeit begonnen, eine neue Welt begonnen. Das war nicht einfach wieder wie die erste Schöpfung. Jesus ist ja auch nicht so wie der Lazarus wieder auferweckt worden, um dann irgendwann wieder zu sterben. Sondern Jesus ist auferweckt worden in eine ganz neue Dimension. Mit Jesus hat die neue Welt Gottes begonnen. Und deshalb sprechen die Christen vom 8. Tag. Am 8. Tag wurde Jesus auferweckt. Es beginnt etwas Neues. Interessant ist, ich habe mal so ein Achteck dahin gemacht. In Neuendettelsau, unser Taufstein ist achteckig. Weiß nicht, wie es hier in Sommersdorf in der Kirche ist. Die ersten Kirchen, christlichen Kirchen, hatten einen achteckigen Grundriss. Als Hinweis darauf, an 7 Tagen hat Gott die Welt geschaffen, am 8. Tag hat er Jesus auferweckt. Mit Jesus beginnt die neue Schöpfung. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues hat begonnen. Wir sind schon Bürger des Himmels. Ja? Wir sind schon Kinder des Reiches Gottes. Wie viele Ecken hat der Würfel? Wahnsinn. 8. Ey, das war genial, als ich das entdeckt habe. Wie gut, dass der nicht 9 Ecken hat. 8 Ecken. Der Mensch, genau, das steckt ja da voll drin. Und jetzt nochmal die Taufe. Also ja, wenn ihr das habt, dann habt ihr den ganzen Konfi-Unterricht heute in einer Predigt mitbekommen. Konfi-Prüfung, wenn ihr habt, nimmst den Würfel, erklärst alles, der Pfarrer ist happy. In der Taufe wird dir zugesprochen. Ja, geht nichts mehr? Kannst du mal weiterschalten? Ich sag's gleich noch, achtsam leben, ist ja auch schön. Also im Bewusstsein dieser 8 zu leben heißt, klick mal weiter, du bist versöhnt, du bist geborgen, du bist angenommen. Das wird dir in der Taufe ganz individuell zugesprochen. Das gilt dir, das sollst du wissen. Und wenn du den Würfel in die Hand nimmst, dann ist es sowas wie, hey, dieser Würfel sagt dir, das gilt dir. Du bist versöhnt, du bist geborgen in Gott und du bist geliebt und angenommen, egal was andere Menschen dir sagen oder zu fühlen geben. Das ist das ganze Evangelium. Jetzt könnte ich noch sagen, der Würfel hat 12 Kanten. Und jetzt mit den 12 Stämmen Israels anfangen und die 12 Apostel und die 12 Tore Jerusalems und das 9 Jerusalem. Das mache ich dann im Teil 2 meiner Predigt, zu der er mich wieder einladet. Heute nicht mehr. Heute nicht mehr. Okay, jetzt schaue ich nochmal drauf. Seid barmherzig mit den Menschen, die einen anderen Zugang zum Evangelium haben als ihr. Ich erlebe so, dass die diese 6er-Logik haben, die 6-1-Logik, die tun sich ganz schwer mit der 4-3-Logik. Die fürchten, wenn wir diesen Menschen sagen, hey, du gehörst dazu, egal was du für sexuelle Orientierung hast, egal was du für einen Lebensstil hast, dann fürchten die, das ist der Ausverkauf des Evangeliums. Ich kann es ja verstehen. Ja? Aber sei barmherzig mit denen, die einen anderen Zugang zum Evangelium haben als du. Es geht ums Ganze. Und jeder von uns hat einen anderen Zugang. Aber es ist immer, in jedem Zugang ist das ganze Evangelium schon abgebildet. Und Barmherzigkeit ist uns ja aufgetragen in diesem Jahr ganz besonders. Amen. Danke für eure Geduld.